Ein herzliches Grüß Gott zur 90. Lehreinheit der Bibelschule für Menschenspezialisten, Neutestamentliche Lebensschule. Freund, du weißt, Menschenspezialisten sind Menschen, in denen der Menschenmacher lebt. Bist du absolut sicher, dass der Menschenmacher in dir lebt? Bist du dir wirklich sicher, dass der Heilige Geist dich lebt, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dass du Geist Gottes geboren worden bist, dass du Gottes Kind bist. Wes Geist und Kind bist du? Haben in der letzten Stunde ja sehr ausführlich darüber gesprochen. Freund, es lohnt sich, dass du wirklich dir diese Botschaften hineinziehst und immer wieder hineinziehst, bis du voll bist, bis oben voll bist mit dem Wort Gottes. Wir haben gesagt in der letzten Stunde, das Wort Gottes reinigt dich. Reinigt dich. Was haben wir gelesen im Johannes Kapitel 15? Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Reben, die Frucht bringen. Reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Reben, die keine gute Frucht bringen, schneidet ab. Und sie landen im Feuer. Wo willst du landen? Willst du Himmel auf Erden haben? Oder willst du ein ganz schlimmes, nicht so gutes Leben haben? Es hängt an dir, von dir ab. Das ist nicht Schicksal. Das ist Entscheidung. Manche Leute meinen, ja, das ist Schicksal, da kann man nichts machen. Freund, das ist kein Schicksal. Gott liebt dich genauso wie den anderen Menschen. Nur die Entscheidungen, die ihr trefft, sind unterschiedlich. Wenn du aus dem Geist Gottes geboren worden bist, triffst du auf eine Seele, die vielleicht von der Welt sehr verschmutzt worden ist. Die beiden treffen sich hier. Und das ist die Herausforderung eines Menschen. Nachdem er Kind Gottes geworden ist, ist seine Herausforderung, sein Denken zu erneuern. Wir gehen nochmal zurück zu dem, was man am Schluss der letzten Stunde gelesen haben. 2. Korinther Kapitel 10. Denken erneuern, Gedankengebäude niederreißen. Denken erneuern haben wir gelesen im Römer Kapitel 10, 12. Im Römer Kapitel 12, im Vers 2, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch, erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Wenn du diesen Vers 2 von hinten liest, wenn du wissen möchtest, was Gott gefällt, was gut und vollkommen ist, was sein Wille ist, dann musst du dein Denken erneuern, damit du prüfen kannst und erkennen kannst, was der Wille Gottes ist. Gleicht euch nicht dieser Welt an, dieses Weltsystems an. Hört auf zu denken, wie die Welt denkt. Die Welt hat einen Nehmergeist, einen Nehmergeist. Da geht es immer darum, was kriege ich? Was der andere dir schon lange gegeben hat, da habe ich gar nicht geredet. Was kriege ich? Ich erlebe solche Situationen immer und immer wieder. Verstehst du, investierst dich in Menschen und hinterher kriegst du schlechte Nachricht. Weil sie immer noch nicht ihr Denken erneuert haben. Ja, sie nennen sich Christen, aber sie haben ihr Denken noch nicht erneuert. Ja, sie meinen, sie wissen schon alles, aber sie haben ihr Denken noch nicht erneuert und würden sie nicht in Nehmen denken. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Willst du wissen, was der Wille Gottes ist? Wenn du wüsstest, wie viele E-Mails ich kriege, die Frage, wie findet man das heraus, was die Berufung ist, und. Wie finde ich heraus, was der Wille Gottes ist? Gib nur eine Antwort drauf. Hör dem Heiligen Geist zu. Er möchte es dir schon jahrelang sagen. Aber du bist anderweitig beschäftigt. Der Heilige Geist möchte schon lange mit dir reden. Aber du bist anderweitig beschäftigt, du hast andere Prioritäten, du hast andere Wichtigkeiten. Du begibst dich ja nur in die Gegenwart des Heiligen Geistes, in die Gegenwart Gottes, weil du glaubst, du musst es tun, damit der Herr dich segnen kann. Freund, zu beten, wenn du es beten nennen möchtest, in der Gegenwart Gottes zu verweilen, ist ein Vorrecht für uns, keine Verpflichtung. Der Gesegnete sind wir. Gott braucht unseren Segen nicht. Gott braucht auch unsere Zeit nicht, aber er sagt uns, bitte komm, ich hab dich so lieb, hör mir doch einmal zu. Ich möchte doch schon lange was sagen. Okay? Gleicht euch nicht dieser Welt an. Lasst euch nicht beschäftigen von der Finsternis. Freund, du bist das Licht der Welt und du lässt dich von der Finsternis beschäftigen. Irgendwer muss den Spiegel mal vorhalten. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch, erneuert euer Denken, damit du prüfen kannst, was der Wille Gottes ist. Und dann gehen wir zum 2. Korinther, Kapitel 10, den wir in der letzten Stunde schon mal ganz kurz gestreift haben. Immens wichtig für die Seele, Reinigung der Seele. Denn der Heilige Geist möchte mit einer gereinigten Seele im deinem Herzen zusammenarbeiten. Wir leben zwar in dieser Welt, 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3, wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern es gibt die geistlichen Kämpfe. Licht und Finsternis prallen aufeinander und wer muss nachgeben? Die Finsternis flieht. Aber solange sie nicht aufeinander prallen, weil du nicht dein Licht unter den Scheffel stellst und nicht einmal bewusst bist, dass du Licht bist in der Welt, hat die Finsternis mit dir leichtes Spiel. Und vergiss nicht, der Teufel ist nicht dumm. Er hat zwar ein Gehirn schon, er ist nicht ganz dicht, aber er kennt Wege, dich zu erreichen, die du vielleicht nicht kennst. Darum hat der Paulus gesagt, wenn du gereifter Mensch bist, ein gereifter Christ bist, dann kannst du sagen, ich kenne seine Wege nur zu gut. Ich falle ihm drauf nicht mehr rein, kannst du dann sagen. Versteh mich falsch, niemand ist perfekt. Niemand. Aber wir können heranreifen in Christus. Geistliches Wachstum. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Die Waffen, die wir einsetzen, sind nicht von dieser Welt, nicht irdisch. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Durch Gott die Macht, er hat uns die Vollmacht übertragen, in seinem Namen die Dinge zu tun, die er tun würde. Er führt seinen Willen aus auf dieser Erde durch seinen Leib. Das Haupt selber tut nichts. Er tut das, was sein Leib tut auf dieser Erde. Er gibt der rechten und der linken Hand den Auftrag, etwas zu tun. Und die Vollmacht und Autorität hast du zusätzlich, damit du es auch tun kannst. Okay, wenn du es nicht tust, passiert es nicht. Darum schaut es so aus, du draußen in dieser Welt. Weil die religiösen Leute der Vergangenheit keine Ahnung hatten von ihrer Vollmacht, die Gott ihnen geben möchte. Sie sind nicht gelehrt worden in ihren Gemeinden über Vollmacht und Autorität im Namen Jesu Christi. Sie sind nur gesagt worden, komm am Sonntag wieder, dann betet man mit dir und dann passt's wieder. Freund, so wächst einer nicht geistlich. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch. Sind nicht von dieser Welt. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Was sind das für Festungen? Das sind keine Häuser da draußen, die wir schleifen sollen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir reißen Gedankengebäude nieder. Deutschland ist ein religiöser Sumpf. Weißt du, was in Deutschland für religiöse Gedankengebäude in den Menschen sind? Und solange du nicht niederreißt, mit dem Wort Gottes niederreißt, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes, Solange du es mit dem Wort Gottes niederreißt, deine Gedankengebäude, werden sie dein Leben bestimmen. Man nennt es aus dem Unterbewusstsein entscheidet für dich. Die komischen Gedankengebäude da, die die Welt über dir aufgebaut hat, oder die Religion über dir aufgebaut hat, diese regieren dein Leben. Diese Gedankengebäude entscheiden für dich. Und dir gefällt es aber nicht, was draus wird. Und du weißt nicht, was tun sollst, ich kann das nicht ändern, Freund. Reiß die Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Das kannst nur du. Da kannst du 100-mal beten gehen zu einem Prediger, der dir die Hände auflegt. Wenn du dein Denken nicht änderst, wenn du nicht mit Vollmacht und Autorität deine Gedankengebäude niederreißt, mit deinem freien Willen, mit klarer Entscheidung, der Mensch, der für dich betet, kann das nicht für dich tun. Er kann ein Gebet für dich beten und das funktioniert hundertprozentig. Das tun aber nicht alle Prediger. Prediger beten oft Gebete, die überhaupt nicht biblisch sind. Ein einziges Gejammere an Gebet. Verstehst? Das Gebet, das der Prediger mit dir beten kann, der Pastor mit dir beten kann, ist: Herr, öffne ihm, die Augen ihres Herzens, damit sie sehen und erkennen kann, zu welcher Hoffnung sie durch dich berufen ist. Was es heißt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und. Ich kann nur, wenn ich für dich bete, kann ich nur beten: Herr, öffne ihr die Augen. Herr, öffne ihm die Augen seines Herzens, damit er sehen kann. Selber sehen kann, zu welcher Hoffnung er durch dich berufen ist. Wir kommen noch heute oder nächste Stunde dazu zu dem Thema. Total wichtiges Gebet. Ein Gebet, das hundertprozentig erhört wird, weil es dem Willen Gottes entspricht. Wir kommen noch dazu. Nun, die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude, Gedankenfestungen nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Religiöse Gedankengebäude türmen sich häufig auf gegen die Erkenntnis Gottes. Religiöse Gedankengebäude sagen dir, du musst dieses tun und du musst jenes tun, du musst mehr beten und mehr fasten und mehr spenden und mehr. Und das darfst du nicht mehr tun und nicht mehr tun und nicht mehr tun. Du hast vielleicht solche religiöse Gedankengebäude aufgebaut bekommen in deiner Jugend. Und da hast du eigentlich gesagt, das kann es nicht sein und hast die Kirche verlassen. Das ist ja logisch. Religiöse Gedankengebäude sind schlimm. Die Schriftgelehrten und Pharisäer vor 2000 Jahren haben so hohe religiöse Gedankengebäude gehabt, dass sie sogar den Messias getötet haben. Du kannst nachlesen in Matthäus 27. Jesus wurde nicht gekreuzigt von Pontius Pilatus oder von den Römern. Die haben das ausgeführt. Aber du kannst nachlesen. Pilatus hat sogar gesagt: Okay, wenn es unbedingt wollt, aber ihr könnt ja auch den Barnabas. Wenn, einen von den beiden lasse frei, Jesus oder Barnabas. Und die haben halt schon Barnabas los frei. Jesus muss gekreuzigt werden. Das waren die Juden. Das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer, die religiösen Leute, die ihren eigenen Messias getötet haben. Lest das einmal in Matthäus. Religiöse Gedankengebäude sind grausliche Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer vor 2000 Jahren haben sich aufgetürmt gegen die Erkenntnis, dass Jesus Christus der Messias ist, der Sohn Gottes, der lang ersehnte Messias. Ihre Gedankengebäude waren so hoch, dass sie gar nicht zulassen konnten, dass das dieser Jesus sein muss. Der kommt aus Nazareth vom Zimmermann, das geht doch nicht. Und außerdem kommt er mit Esel. Verstehst du, geht heute gewisse Gedankengebäude. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Wir nehmen all das Denken gefangen, das sich auftürmt gegen das Wort Gottes. Auftürmt gegen Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes. Nicht auftürmt gegen die Bibel. Gegen den Jesus, er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Die Bibel berichtet über Jesus Christus. Aber das Wort heißt Jesus Christus, vergiss es nicht. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus, dem Wort Gottes, gehorcht. Wir sind entschlossen, alle ungehorsam zu strafen, sobald wir wirklich dem Wort Gottes gehorsam geworden sind. Stell dir vor, du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist, du hast eine Seele, Verstand, Wille, Gefühl, die mit dem Geist Gottes voll kompatibel ist. Was glaubst du, was sich in deinem Leben alles abspielt? Positiv meine ich. Da drinnen. Gott prüft dein Herz, dein Motiv. Gott prüft die Reinheit deines Herzens. Und je mehr Reinheit er da feststellen kann, umso mehr lasse es durch dich hindurchfließen. Hinaus zu den Menschen. Dies ist der Wille Gottes, das ist Himmel auf Erden. Heiliger Geist, gereinigte Seele, Gedankengebäude aufgebaut, die dem Wort Gottes gehorsam sind. Und die treffen sich hier. Alles andere ist Automatismus. Gehen wir nochmal zum Vers 2. Geliebter, ich wünsche dir in jeder Hinsicht, sag einmal, in jeder Hinsicht, da ist nichts ausgenommen, in jeder Hinsicht Wohlergehen, nicht nur Wohlstand, sondern Wohlergehen permanent. Wohlstand kommt und geht, Wohlergehen bleibt, du gehst mit Gott weiter. Geliebter, ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, göttliche Gesundheit, ist abhängig vom Zustand deiner Seele. Geliebter, ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit. 3. Johannesbrief, Vers 2. Vielleicht schaust du in deine Übersetzung noch. Geliebter, ich wünsche dir in jeder Hinsicht, egal was für Problem dich gerade so richtig beißt, in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit. Ja, was glaubst du, für welche Art von Gesundheit er dir wünscht? Göttliche Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit, an Geist, Seele und Leib. So wie es deiner Seele wohlergeht. Es kommt auf den Zustand deiner Seele an. Reinige deine Seele mit dem Wort Gottes und dann passt gut auf. Passt gut auf den Zustand deiner Seele auf, damit du ihn nicht wieder verschmutzt. Damit du dich nicht wieder mit Menschen einlässt, die mit dem Reich Gottes nichts zu tun haben wollen. Damit du nicht wieder dorthin gehst, wo du früher schon immer gewesen bist und wo daraus nur Probleme entstanden sind. Damit du deine Freunde gut anschaust. Schau dir deine Freunde gut an. Wer es ehrlich mit dir meinen kann, hast du mir ein Lied gegeben. Schau dir deine Freunde gut an, was aus deinem Munde kommt. Der Output deiner Freunde ist der Input, der neue Input für deine Seele. Und wenn du diesen Input wieder in deine Seele hineinlässt, was glaubst du, was dann wieder passiert? Der Output verändert sich wieder negativ. Das ist so normal, so logisch, so automatisch. Daher werden wir immer und immer wieder ermahnt, dass man das und das und das bleiben lassen soll. Das bringt nichts. Ja, Paulus hat gesagt, alles ist erlaubt. Aber der nächste Halbsatz hat geheißen, aber nicht alles nützt. Ist ja logisch, dass alles erlaubt ist. Gott hat einen freien Willen gegeben. Du darfst entscheiden. Aus seiner Sicht ist alles erlaubt für dich. Aus der Sicht Gottes ist für dich alles erlaubt. Darfst du einen Schweinebraten essen? Stell dir vor. In dem Zusammenhang hat er es nämlich gesagt auch. Alles erlaubt, aber nicht alles nützt. Warum soll er etwas tun, was nicht nützt? Was eher schädlich ist, nichts bringt? Reinige deine Seele und pass gut auf. dass du nicht wieder zurückfällst in den weltlichen Lifestyle. Dich mit Menschen beschäftigst, die mit Gott nichts am Hut haben. Weißt du, du hast Freunde aus der Vergangenheit, logischerweise. Aber wenn die nur lustig machen sich über deinen Glauben, dich nur lustig machen über deine Botschaft, wenn die ein bisschen interessiert sind dran, was du glaubst, lass sie laufen. Schüttel den Staub von deinen Füßen, geh in eine andere Stadt, geh in eine andere Straße, geh in einen anderen Club, wo immerhin. Okay? Reinige deine Seele und pass gut auf. Erst dann kommt er Schritt für Schritt in das erfüllte Leben dieser Mensch, das Gott uns versprochen hat, Himmel auf Erden. Gott hat uns Himmel auf Erden versprochen. Aber er hat auch gesagt, wie wir dorthin kommen. Geist Gottes ist dein Betriebssystem, noch von neuem geboren, im Geist Gottes geboren, eine gereinigte Seele, deinen Verstand setzt du ganz klar ein für das, was der Geist Gottes mit dir machen möchte. Deine Gefühlswelt kriegst du unter Kontrolle, du lässt dich nicht mehr verführen, nur weil etwas gut ausschaut oder weil etwas sich rührt in deinem Leben oder in deinem Körper oder sonst wo. Du lässt dich nicht mehr verführen. Und du trainierst deinen Willen. Freund, manche von uns müssen lernen, wie man Entscheidungen trifft. Wenn du die Entscheidungen nicht triffst, was passiert dann? Trifft sie jemand anderer für dich und du kriegst es gar nicht mit. Du wirst gelebt von dieser Welt. Du wirst gelebt von der Tante Mitzi. Du wirst gelebt vom Onkel Hans. Du wirst gelebt von deinem Chef. Söhne Gottes sind die, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen. Nicht von irgendeinem Menschen. Ja, wenn du einen Chef hast, der dich auch am Monatsletzten bezahlt und du nimmst seine Bezahlung an, dann steht in der Schrift, dass sich der Sklave dem Herrn unterordnen muss. Logischerweise. Du musst nicht alles tun, was der Chef für richtig findet. Und wenn es gegen das Wort Gottes ist, musst du es nicht tun. Musst du es nicht tun. Du kannst auch die Firma verlassen. Gott hat eine neue für dich dann. Okay? Ganz sicher. Schritt für Schritt ist ein Prozess, ein geistlicher Wachstumsprozess. Geistliches Wachstum gibt es genauso wie körperliches Wachstum. Lass es deiner Seele gut tun, mein Freund. Denn alles hängt davon ab, wie es dir geht, wenn es deiner Seele, wie es deiner Seele wohler geht. Wie es deiner Seele gut geht, so geht es auch dir gut. Geh in die Gegenwart Gottes, anstatt dass du komische Dinge denkst und komische Dinge tust. Geh in die Gegenwart Gottes und höre dem Heiligen Geist zu, anstatt dass du dir Videos anschaust und Dinge anschaust, die du gar nicht einmal weißt, ob sie stimmen. Freund, weißt du, wie Christen in der Gerüchteküche unterwegs sind? In der politischen Gerüchteküche? Die Gerüchtevideos weiterleiten, jede Menge, und wundert sich, dass sie selber im Geist nicht weiterkommen. Gib immer nur weiter, was du auch weißt, dass es stimmt. Wort Gottes und das, was du sonst geprüft hast, wenn es nicht Wort Gottes ist. Aber Gerüchte verbreiten soll man nicht tun. Ich glaube, das ist das 8. Gebot. Du sollst nicht falsches Zeugnis geben, wider deinen Nächsten. Du weißt das nicht. Warum Gott mit diesem Politiker zusammenarbeitet oder nicht. Du weißt es nicht, warum. Und Gott braucht keinen Berater. Gott braucht dich nicht als Berater. Das kann ich ganz sicher sagen. Gott braucht keinen Berater. Er hat keine Stabsstellen, die Gott beraten müssen. Nein, er ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Wir kooperieren mit ihm. Okay? Sagst du deinen Nachbarn, ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Würde dir sehr helfen in Bezug auf den Output, den du dir wünschst, wenn du eine Kenntnis darüber hast, dass der nur von deinem Input abhängig ist. Gerüchteküche gehört nicht zu uns. Nicht zu uns. Wie kann man sein Herz stärken? Ein starkes Herz. Gefestigtes Herz. Der Wille Gottes ist ein gefestigtes Herz. Ein Mensch mit einem gefestigten Herzen. Wir müssen unser Herz überzeugen von dem, was Gott sagt. Wenn du in deinem Herzen glaubst, nicht in deinem Hirn, was du in deinem Herzen glaubst, das wird geschehen. Römer Kapitel 10, gehen wir nochmal zum Römer Kapitel 10, haben auch kürzlich einer gefragt. Er hat mir gesagt, wenn das so ist, dann können wir unser Leben selber lenken. Ja, Freund, das können wir, dazu haben wir freien Willen bekommen. Die Frage ist nur, wohin lenkst du dein Leben? Von wem lässt du dich führen? Versteht? Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, in deinem Herzen glaubst, in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Freund, das, was du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, hat nicht nur mit Wiedergeburt zu tun, sondern mit deinem ganzen Lifestyle. Denn Gerechtigkeit und Heil ist allumfassend. Alles hängt von der Gerechtigkeit Gottes ab und von dem, was Gott schenkt, von dem Heil, das er uns geschenkt hat. Was du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, das ist das, was in deinem Leben passiert. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass der Nachbar ein schlechter Mensch ist, obwohl es gar nicht ist, und es auch nur mit deinem Munde bekennst, mein Freund, dann wirst du Dinge erleben, die du dir nicht wünschst. Du weißt also gar nicht, ob dein Nachbar ein guter Mensch ist oder ein schlechter. Nur weil einer jeden Sonntag in Kirchen geht, ist er kein guter Mensch. Nur weil einer nicht in die Kirche geht, heißt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Gott prüft das Herz. Du kannst das nicht prüfen. Aber was ich sagen möchte ist, hier steht, wie man regiert auf dieser Erde. Was du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, das findet statt. Das bekommst du. Gerechtigkeit und Heil, allumfassend, was du brauchst für Himmel auf Erden. Was glaubst du denn in deinem Herzen? Was sprichst du denn mit deinem Mund? Diese zwei Komponenten schaffen eine positive oder negative Explosion. Denke mal drüber nach. Was glaubst du denn in deinem Herzen? Ah, ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht ganz sicher, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Hat einer gesagt zu mir. Freund, du musst dein Herz überzeugen. Überzeugen, dass es ist. Indem du bekennst, was das Wort Gottes sagt. Bekennen. Durch das Bekennen veränderst du den Zustand deines Herzens. Das, was du bekennst, Tod und Leben liegen in der Macht der Zunge. Tod und Leben liegen in der Macht deiner Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Was du sprichst, ist das, was geschieht. Das Wort ist das Samenkorn, steht in Markus Kapitel 4. Das gesprochene Wort ist das Samenkorn. Das gesprochene Wort ist das Saatgut und reproduziert ganz nach seiner Art. Weißt, die Bibel ist Logos. So heißt das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes. Logos. Darum sagen wir logisch. Rhema ist das gesprochene Wort Gottes. Und das, was du sprichst, bekennst, ist das, was geschieht. Du kannst 10 Bibeln in deinem Bücherregal haben und es ändert sich nichts in deinem Haus. Es ändert sich erst etwas in deinem Haus, wenn du es in deinem Herzen glaubst um deinen Mund bekennst. Es gibt Leute, die glauben das, was da drinnen steht. Sie lesen es auch jeden Tag, aber sie bekennen es nicht. Zweite Komponente fehlt, um eine Explosion zu erzeugen in deinem Leben. Wir müssen unser Herz müssen wir überzeugen, dass es so ist. Denn was du in deinem Herzen glaubst, das wird geschehen. Hebräer Kapitel 11, Vers 1, wo steht da? Kennst du auswendig schon wahrscheinlich. Hebräer 11, Vers 1. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, und überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das nennt man Glaube. Jetzt gehen wir zum Markus Kapitel 11. Markus Kapitel 11. Im Vers 23. Also, es ist die Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern zum Feigenbaum gekommen ist und er hat gesagt, von heute an wirst du keine Frucht mehr tragen. Vielleicht lesen wir uns das. Markus Kapitel 11, Vers 12. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand an dem Baum nichts als Blätter. Es war auch nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu diesem Feigenbaum, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Er sagte es, nicht er dachte es sich. Er sagte es und seine Jünger hörten es. Darum er hat es gesagt. Als sie am nächsten Morgen, Vers 20, lesen wir weiter, Markus 11, Vers 20. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Ganz aufgeregt war er. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst den Glauben Gottes haben. Glauben, wie Gott glaubt. Absolut fix. Amen, das sage ich euch. Vers 23. Wenn jemand zu diesem Berge spricht, hebe dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, wo nicht zweifelt? In seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Herzen glaubt, Mund bekennt und es geschieht. Und wenn du im Herzen noch nicht fix bist in einer Sache, dann beginne es mit dem Mund zu bekennen. Denn dein Bekenntnis überzeugt dein Herz, dass es so ist. Die Welt sagt, ja, der hat sich das eingeredet. Na und? Du kannst dir alles einreden und weil du es dir eingeredet hast, ist es auch passiert. Negativ. Aber genau dasselbe Gesetz gilt im Positiven. Das Gesetz von Saat und Ernte gilt mit Unkraut und mit Weizen. Gott hat nicht fürs Unkraut ein anderes Wachstumsgesetz, einen anderen Ackerboden extra für Unkraut. No, das Herz ist der Ackerboden. Die Herzen deiner Frau, deiner Kinder sind der Ackerboden. Die Herzen deiner Mitarbeiter sind dein Ackerboden. Die Herzen deiner Kunden sind dein Ackerboden. Und der Ackerboden bringt immer hervor, was dem Samenkorn entspricht. Und nicht, was sich der Bauer wünscht. Gehen wir nochmal zurück. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berge spricht, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Klare Dienstanweisung. Ganz ein klarer Auftrag. Da gibt's kann man nicht falsch auslegen, oder? heb dich empor, stürze dich ins Meer, heißt, heb dich empor, stürze dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, im Herzen, da drinnen spielen sich die Dinge ab, nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, so wird es geschehen. Nicht vielleicht, es ist so. Positiv und negativ. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, alles. Glaubt nur, dass ihr schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Alles, was du ausstreust, kommt als Ernte zurück. Wenn du negativ geredet hast gestern, die Ernte kommt zurück, mein Freund. Du kannst nur Gott um Vergebung bitten und um Barmherzigkeit, dass er das nicht, Saatgut nicht aufgehen lässt. Er hört dir zu, er macht es auch. Aber es ist nicht notwendig, dass du Samenkorn ausstreust, Negatives, damit du nachher wieder um Vergebung beten musst. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Aber jetzt, les weiter im nächsten Vers. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Warum steht es da gleich im Anschluss? Weißt du warum? Denn wenn du in Unvergebenheit lebst, in Bitterkeit lebst, wenn du jemandem was vorzuwerfen hast, verschmutzt du ja schon wieder deine Seele und eine verschmutzte Seele verunreinigt dein Herz und dann wird der Berg sich nicht rühren. Okay? Macht das Sinn? So steht's hier. Wir müssen unserem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Errettet bist du, wenn du im Herzen glaubst, dass Jesus der Herr ist, von den Toten auferstanden ist und mit dem Mund das auch aussprichst. Dann bist du gerettet, steht im Römer Kapitel 10. Dieselbe Gesetzmäßigkeit gilt bei allen anderen Dingen auch. Das ist die Regel vom Reich Gottes. 1. Buch Mose Kapitel 8 steht, 8,22 zum Beispiel. Solange die Erde besteht, wird nicht vergehen das Gesetz von Saat und Ernte. Das Wort, das du sprichst, ist Samenkorn, der Ackerboden der Menschen da draußen, deine Kinder, deine Eltern, deine Menschen, zu denen du sprichst, ist die Herzen der Menschen, dieser Menschen ist der Ackerboden. Das Wort ist das Samenkorn und reproduziert ganz nach seiner Art. Wir müssen unser Herz überzeugen, dass dem so ist. Sonst kann das Herz nicht glauben. Und wie überzeugt man das Herz? Indem man bekennt. Du musst aber wissen, was du bekennen sollst. Glaubensbekenntnis nennt man das. Glaubensbekenntnis. Ich weiß. Die Welt versteht unter Glaubensbekenntnis Vereinszugehörigkeit. Ich war beim Krankenhaus auf Untersuchung die ganze Woche und bei der Aufnahme hat mich die Klosterschwester, die da gesessen hat, das war ein Klosterkrankenhaus, hat mich gefragt, Glaubensbekenntnis? Habe ich gesagt, Jesus Christus. Nein, hat sie gesagt, Glaubensbekenntnis? Habe ich gesagt, Jesus Christus. Nein, katholisch oder evangelisch? Habe ich gesagt, nichts von den beiden. Dann schreibt sie hin, ohne Bekenntnis. Die Welt ist so stockverrückt. Für die ist die Vereinszugehörigkeit wichtiger als mein Bekenntnis. Was bekennst du denn mit deinem Mund? Ist dein Glaubensbekenntnis. Das, was du sprichst und im Herzen glaubst, bewusst und unbewusst glaubst, geschieht. Leute sprechen sich immer wieder selbst das Urteil. Sie denken nicht noch drüber, was sie sagen und erleben das dann auch. Selbst erfüllende Prophezeiungen nennen das manche. Weil die Gesetzmäßigkeit stimmt. Das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert für jeden Menschen. Auch für den schlimmsten Politiker und auch für den schlimmsten Virologen, wenn du so willst. Was immer bei dir schlimm ist, ich weiß es ja nicht. Für jeden Menschen. Gottes, ohne Ansehen der Person. gilt das Gesetz von Saat und Ernte. Du kannst ja nicht freikaufen davon mit der großen Spende. Du musst wissen, was du bekennst. Glaube kommt vom Hören. Und Hören, immer wieder bekennen, immer wieder bekennen, immer wieder bekennen, immer wieder bekennen. Du kannst nicht sagen zu mir, das habe ich eh gestern schon dreimal gesagt. Warum sagst du nicht heute 30 Mal? Römer Kapitel 10. Wie soll, also im Vers 13 steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Wie sollen aber jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? Darum heißt es in der Schrift, wie sind die Freudenboten willkommen, die Gutes verkündigen. Doch nicht alle sind dem Evangelium gehorsam geworden. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Vers 17. Der Glaube gründet in der Botschaft. Die Botschaft im Wort Gottes. Im Worte Jesu Christi. Glaube kommt vom Hören, sagt die englische Übersetzung. Glaube kommt vom Hearingen, Hearingen, Hearing. Glaube kommt vom Hören und Hören und Hören. Glaube kommt nicht, das kenne ich eh schon, habe ich schon mal gehört. Da steckt kein Glaube. Weißt du, wenn ich mit Menschen sprich und es sagt einer zu mir, das kenne ich schon, das weiß ich eh schon alles, habe ich eh schon alles einmal gehört, dann weiß ich, dass ich mit dem nicht zusammenarbeiten brauche. Er ist nicht mehr lernfähig, er weint, er weiß schon alles. Glaube kommt vom Hören und Hören und Hören und Hören und Hören. Weißt du, wie oft ich etwas hören habe müssen, dass ich so weit gekommen bin, wie ich jetzt bin? Und weißt du, wie oft ich die nächsten 20 Jahre, und da bin ich erst 93, da steht alles noch alles vor mir, die nächsten 20 Jahre wieder hören und hören und hören und hören werde? Es festigt mein Herz. Glaube kommt von Hören, im Herzen festigen, durch Bekenntnis des Glaubens. Aus deinem Herzen glaubst, mit deinem Mund bekennst. Das ist das, was geschieht. Es muss ins Herz. Du weißt die Dinge im Hirn. Hast du alles einmal gehört? Wenn du schon 30 Jahre in eine traditionelle Kirche gegangen bist, katholisch oder evangelisch, dann kennst du die Liturgie schon auswendig. Alles schon gehört, geht da rein, geht da raus. Weil du hast eh gehört, dann gehst du nicht mehr in die Kirche, weißt, was lernen möchtest, sondern damit du da gewesen bist. Und glaubst, Gott hat eine Freude damit, nur weil du da bist. Nein, er will, dass du dein Herz öffnest und hörst und hörst und hörst sein Wort. Ja, du weißt die Dinge bereits im Hirn, aber ist es auch bereits in deinem Herzen? Ist dein Herz schon davon überzeugt? Dein Herz davon überzeugt? Ist es ins Herz gefallen? Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es das nicht tut, bleibt es allein. Wenn das Weizenkorn aber stirbt im Ackerboden, bringt es reiche Frucht, hat Jesus gesagt. Und er hat hier von sich selber gesprochen. Wenn der Sohn Gottes nicht stirbt, kann er nicht von Toten auferstehen. Wenn er nicht von Toten auferstehen kann, gibt es keine weiteren Söhne Gottes. Kann man sich nicht multiplizieren. Er hat von sich selbst gesprochen. Freund, ich kann mich erinnern, wie meine damalige Frau 1986 Krebs gehabt hat, heimgeschickt worden ist zum Sterben, im Bett gelegen ist und sich nur mehr Heilungsbibelstellen angehört hat, die mir alle schon auswendig gekonnt haben. Aber es hat sich nichts geändert. Hunderte Leute haben für sie gebetet. Und eines Tages im Dezember 86 hört sie wieder 1. Petrus 2, 24. Er hat all unsere Krankheiten und Leiden getragen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dezember 86. Unser Jüngster war zu dem Zeitpunkt 3 Monate alt. Und auf einmal fällt diese eine Bibelstelle, die wir schon so oft gehört haben, ins Herz. Und sie sagte sich, wenn ich schon geheilt bin, brauche ich nicht mehr geheilt werden. Er hat, heißt er hat. Ist ja vorher nicht so bewusst gewesen, uns allen nicht so bewusst gewesen, dass hat, hat heißt. Er hat all unsere kranken Leiden getragen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und auf einmal fällt sie ins Herz. Und sie sagt, was tun gesunde Leute im Bett? Sie steht auf. 3 Wochen später schicken wir die Haushälterin heim, die uns nichts gekostet hätte. Vom Land Salzburg verfügbar gemacht. Aufgrund unserer vielen Kinder. Wir haben sie nicht mehr gebraucht. Meine Frau war gesund. Bis zum heutigen Tag ist sie gesund. 34 Jahre her, fast 35. Freunde, es funktioniert. Es muss nur ins Herz. Das Wort Gottes muss ins Herz. Es muss ins Herz. Sag mal, es muss ins Herz. Ja, wenn du natürlich die Botschaft vom Arzt ins Herz lässt und bekennst, was der Arzt sagt, und der Arzt kann da nichts dafür, brauchst ihm keinen Fehler zuschreiben. Der Arzt lügt auch nicht. Er weiß, dass du Krebs hast. Er lügt auch nicht, aber er sagt dir die Wahrheit aus seiner Sicht, auch die niedrigere Wahrheit. Aber Gottes Wahrheit, das Wort Gottes, ist die höhere Wahrheit. Und wenn Licht sich mit Finsternis trifft, was glaubst du, dann weichen muss die Finsternis. Wenn göttliche Gesundheit sich mit Krankheit trifft, was glaubst du, was weichen muss? Die Krankheit. Es ist so logisch. Die Frage ist, was glaubst du in deinem Herzen? Und was bekennst du in deinem Mund? Das ist das, was geschieht. Freund, das ist der Grund, warum wir eben diese neutestamentliche Lebensschule, Bibelschule für Menschspezialisten ins Leben gerufen haben. Damit wir den Menschen, die bereit sind zuzuhören, helfen können. Die bereit sind zuzuhören. Die sich die Zeit nehmen, 2 Stunden in der Woche, Freund. 100 Euro im Monat oder 980 im Jahr, Freund. Wenn dir das nicht wert ist, wenn das einem Menschen nicht wert ist, dann kann man ihm nicht helfen. Das muss einfach einen Wert haben. Weißt du, wie viele Menschen mir die Bibelschule geschenkt haben? Weil sie sie wollten, aber nicht zahlen können haben und so. Und weißt du, wie viele von denen? Nicht einmal nachschauen, vielleicht hin und wieder alle 3 Wochen einmal. Wir können das ja nachvollziehen in unserem Computer, wie oft jemand sich einloggt. Was nichts wert ist, was mir nichts wert ist, nutzt mir auch nichts. Weil wir müssen wachsen an Erkenntnis. Wachsen daran, was ist die Erkenntnis? Was ist die Erkenntnis? Wer sind wir in Christus? Das kommt durch Bekennen. Wer bist du aus seiner Sicht? Was hat Gott aus dir gemacht? Was hat er dir bereits geschenkt? Das sind Dinge, die musst du bekennen. Was hat er dir bereits geschenkt? Du bist begnadigt. Bekenne jeden Tag 100 Mal, dass du begnadigt bist. Du bist sein Leib, die göttliche Gesundheit. Sein Leib ist die göttliche Gesundheit. Da ist kein Funken von Krankheit drinnen. Du bist sehr gut versorgt. Er ist dein Versorger. Du bist sein Erbe. Du hast Erbrechte. Wieso machst du dann Sorgen über Geld und solche Sachen? Er gab dir den Heiligen Geist. Er führt dich. Wenn du dich führen lässt, wenn du dich führen lässt, führe dich. Bekenne das mit deinem Mund. Er gab dir seine Vollmacht. Wer hat dir denn die Vollmacht gegeben? Freund, der Allmächtige hat sie dir gegeben. Eine bessere Vollmacht gibt es nicht. Wenn der Wolfgang Porsche dir eine Generalvollmacht gibt, ist sie einiges wert. Wenn ich dir von mir eine Generalvollmacht geben würde, ist sie nicht viel wert. In der Welt, meine ich. Wenn der allmächtige Gott dir seine Vollmacht gibt, in seinem Namen die Werke zu tun, die er getan hat, und noch größere. Freund, das musst du bekennen. Ich bin bevollmächtigt im Namen Jesu Christi. Wie oft sagst du das am Tag? Sag dem Teufel, wo er hin soll. Sag dem Teufel, geh in Jesu Christi Namen. Diese Woche hat eine Frau mich gefragt, darf man mit dem Teufel überhaupt reden? Jemand, der in eine Freikirche geht. Her, links und rechts hergeweht vom Wind der Zweifel. Und dann fragt sie noch, darf man mit dem Teufel überhaupt reden? Wozu hat er denn dann die Vollmacht gegeben, wenn du sie nicht einsetzen darfst? Oder gegen wen sollst du sie dann einsetzen? Wenn es nicht gegen den Teufel einsetzt, sag ihm, schau, dass du weiterkommst. Geh aus meinem Weg, nimm die Hände weg von dem, was mir gehört. In Jesu Christi Namen, sprich zu ihm in Vollmacht und Autorität. Und er nimmt die Hände weg, weil er muss, nicht wegen dir, weil im Namen Jesus. Es ist so einfach, mein Freund. Bekenne immer und immer wieder, was er dir bereits gegeben hat. Bekenne es immer und immer wieder. Was er dir bereits gegeben hat. Nur einmal. Wer bin ich denn aus seiner Sicht? Ich bin Sohn Gottes. In Christus Jesus. Gereinigt und geheiligt. Ich bin Leib Christi. Erfüllt mit dem, der das All ganz und gar beherrscht. Ich bin bevollmächtigt. Sitzend zur Rechten des Vaters in Jesu Christi. Das kannst du genauso. Du musst das nur wissen, dass es so ist. Wenn du die Bibel nicht liest, wie sollst du das wissen? Wenn du mir nicht zuhörst, wie sollst du das wissen? Wenn der Prediger fehlt, haben wir gelesen im Römer Kapitel 10, dann können die Menschen gar nicht einmal glauben. Okay? Wir haben keinen Mangel an Prediger in Deutschland. Absolut nicht. Es gibt viele Prediger draußen, die wären froh, wenn es ihnen jemand zuhören würde. Dass mehr Leute kommen würden, wären sie froh. Aber was predigen sie? Nicht das Evangelium, sondern irgendeine religiöse Suppe. Irgendwelche politische Entwicklungen. Und für die finden sie eine Bibelstelle irgendwo, für diese Entwicklung, und das erzählen den Leuten. Freund, wir müssen den Menschen sagen, wer sie in Christus sind. Und du musst dann bekennen mit deinem Mund, dass du in Christus Jesus bist. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Reingewaschen mit dem Blut Jesu Christi. All meine Schuld und Sünde ist getilgt. Freund, das kannst du genauso bekennen. Und je mehr du das bekennst, umso fixer wird das alles in deinem Herzen. Du festigst dein Herz in der Sache. Und was du im Herzen glaubst, ist das, was du erlebst. Bekenne göttliche Gesundheit. Ich bekenne die letzten 30 Jahre jeden Tag x-mal göttliche Gesundheit. Oder 40 Jahre. X-mal jeden Tag. Ich lebe in absoluter göttlicher Gesundheit. Denn dafür hat Gott den Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha. Er hat all meine Krankheiten und Leiden getragen. Durch seine Wunden sind wir, bin ich geheilt, du auch. Ich bin begnadigt, in jeder Weise begnadigt. Aus seiner Fülle, Johannes Kapitel 1, 16, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade über Gnade. Römer Kapitel 8. Es gibt daher keine Schuldgefühle mehr, keine Verdammnisgefühle mehr, keine Verdammnis mehr in Christus Jesus. Denn er hat uns frei gekauft, frei gemacht von aller Schuld und Sünde, gereinigt und geheiligt. Bekenne die Dinge und sie geschehen. Dies nennt man beten. Beten hat nichts mit Betteln zu tun, sondern bekennen. Gebet heißt Hingabe und wenn ich mich hingegeben habe, bekenne ich sein Wort. Und damit bin ich in Übereinstimmung mit seinem Wort. Und wenn zwei eins sind in seinem Wort, können sie bitten, um was sie wollen. Sie werden empfangen. wenn du eins bist mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, eins bist mit dem Vater, eins bist mit Jesus Christus, eins bist mit dem Heiligen Geist, die drei sind sowieso eins. Und wenn du und deine Frau euch auch noch eins macht, mit Gott eins, das ist der entscheidende Punkt, nicht untereinander. Weißt du, wie viele Ehepaare versuchen, eins zu werden untereinander? Gelingt ihnen schon Jahrzehnte nicht. Weil darum geht es nicht, diese automatische Folge. In dem Moment, wo du eins bist mit dem Vater, deine Frau oder dein Mann eins ist mit dem Vater, in dem Moment seid ihr eins in ihm. Und dann könnt ihr bitten, um was sie wollen. Sie werden es empfangen. Okay? Im Herzen glauben, Mund bekennen. Beim Bibelstudium kommt es darauf an, mit welcher Brille liest du das Wort? Aus welcher Perspektive liest du das Wort Gottes? Manche lesen das Wort Gottes aus den verschiedensten religiösen Brillen und wundern sich, dass nichts passiert. Andere lesen die Bibel aus der Perspektive persönlicher Interessen. Sie suchen Bibelstellen, die sie bekennen können, damit sie reich werden oder dies oder jenes. Freund, du wirst reich werden, du bist doch schon reich. Reicher geht dir gar nicht, als dass Gott in dir lebt. Du ein Teil von seinem Leib bist. Dort in diesen Finanzlehren gibt es so viel Missbrauch. Freund, ich glaube daran, absolut überzeugt davon, ich erlebte es auch, dass ich keinen Mangel habe in finanziellen Dingen. Weil es der Wille Gottes ist, dass ich mich nicht mit Geldmangel beschäftigen muss, sondern mit seinem Wort beschäftigen kann. Aber wenn du versuchst, das Wort Gottes für dich auszulegen und stimmt das Motiv nicht, das wird nicht funktionieren. Manche legen die Bibel aus der Sicht ihres Elternhauses oder aus der Sicht der Gemeinde, in die du gerade gehst. Wie dein Prediger predigt und deine Ältesten, was die für Meinung haben. Und so legst du auch die Bibelstellen aus. Das ist nicht gut. Aus der Sicht irgendwelcher Umstände. Manche Leute legen die Bibel aus aufgrund irgendwelcher Umstände, in denen sie gerade leben. Und suchen sich die Bibelstellen dazu und dann drehen sie es so, dass für die gerade passt wieder. Freund, das ist nicht die Wahrheit. Das funktioniert nicht. Oder aus der Sicht der Wissenserweiterung. Manche studieren die Bibel, weil sie gescheiter werden wollen. Weil Gescheitheit hilft dir nicht. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du in Christus bist? Weißt du, was es heißt, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden? Wir werden uns mit dem Thema noch beschäftigen, jetzt ein paar Stunden. Ich werde euch nicht in die Freiheit entlassen aus der Bibelschule, wenn du nicht wirklich frei bist. Frei von religiösen Geistern. Frei von den Dingen dieser Welt. Manche lesen die Bibel aus der Sicht einer politischen Partei. Es gibt politische Parteien, die wollen beweisen, dass sie gläubig sind. Sie haben christliche Kreise, die sie einfach besonders, es gibt Leute, die wählen ganz gerne eine gewisse Partei, aus gewissen parteipolitischen Gründen, etc. Da lesen natürlich auch die Bibel so, dass sie dafür eine Begründung haben, dass sie diese Partei wählen sollen. Andere lesen wieder die Bibel aus der Sicht des Weltsystems, aus der Weltsicht. Lesen wir Johannes Kapitel 6, Vers 27. Johannes 6, Vers 27. Johannes 6, Vers 27. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt. Und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Der fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Glaub einfach, was das Wort Gottes sagt. Und versuche es nicht nach irgendwelchen Gründen, hier geht es um die Speisen, auszulegen, damit es passend wird. Macht es nicht. Freunde, wir beschäftigen uns in der nächsten Stunde einmal ausführlich wieder mit dem Kolosserbrief. Und zwar der Kolosserbrief aus der Sicht des Reiches Gottes. Nicht aus einer religiösen Sicht oder Sicht einer Religionsorganisationsgemeinschaft, Denomination. Nein, aus der Sicht des Reiches Gottes. Was hat er für uns am Kreuz von Golgatha getan? Was hat er am Kreuz von Golgatha aus uns gemacht? Galaterbrief, Epheserbrief haben wir ja schon von Vers 1 bis zum letzten Vers studiert. Wir werden das in der nächsten Stunde mit dem Kolosserbrief tun. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was da draußen wohl jetzt gerade passiert? Und wer das wohl herbeigeführt hat, zugelassen hat? Und warum das gerade jetzt passiert? Hast du die Frage schon mal gestellt? Freund, du wirst, wenn wir den Kolosserbrief lesen, wirst du einige Antworten kriegen. Zu dem Thema, was da draußen gerade passiert. Was wir alle nicht verstehen, aus weltlicher Sicht und nicht zu verstehen. Ja, da gibt es wieder Theorien, die zum Teil stimmen, zum Teil auch nicht. Aber um das geht's nicht. Es geht darum, weißt du, wer du bist. Und das ist das, was ich wirklich noch hämmern möchte. In dein Herz hinein pflanzen möchte. Damit dein Herz überzeugt ist davon, wer du in Christus bist und welche Vollmacht und Autorität du tatsächlich hast im täglichen Leben. Damit du Himmel auf Erden bauen kannst. Und damit ein Zeugnis wirst für die Menschen in der Welt. Licht in der Welt ist ein Zeugnis. Salz der Erde ist ein Zeugnis. Du bist ein Zeugnis für andere Menschen. In Jesu Christi Namen. Amen. Hochinteressant, was sich so abspielt. Hör gut zu. Du wirst viel davon profitieren.